Wenn wir da auf die Umfrage schauen, die der Paritätische Gesamtverband unter seinen Mitgliedern unternommen hat, zu eben den ja, Auswirkungen, die schon die aktuellen Preissteigerungen auf die sozialen Einrichtungen haben, was ist denn da so das Ergebnis gewesen, die Rückmeldung gewesen von den Mitgliedern des Verbands?
Wir machen uns zurzeit große Sorgen über die soziale Infrastruktur im Land, namentlich über die gemeinnützigen Organisationen und Dienste, weil die in einer besonders schwierigen Situation sind. Anders als bei öffentlichen Einrichtungen steht ja nicht die öffentliche Hand im Hintergrund mit Steuerzahlungen, die ergänzen. Anders als bei profitorientierten Anbietern haben Gemeinnützige keine großen Rücklagen, weil sie die gar nicht bilden dürfen. Und da sie schon in der Corona-Pandemie sehr stark belastet sind, sind alle diese Einrichtungen sozial verwundbar. Da reden wir von Pflegeeinrichtungen, von Kitas, Frauenhäusern, wir reden von den Tafeln, Beratungsstellen, den Studierendenwerken und vielen anderen Organisationen mehr. Und wir haben über 10.000 Organisationen, die solche Dienste anbieten im Paritätischen Wohlfahrtsverband und haben da eine Umfrage gemacht. Und wenn man sieht, wie belastet die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind, dann sind 1.366 Rückmeldungen nur vordergründig ein Erfolg. Das ist vor allem ein Alarmsignal, zumal 90% der Rückmeldungen sagen, ja, wir sind in unserer Existenz gefährdet durch die Preissteigerungen, die wir erleben.
Das ist eine sehr erschreckende Zahl, 90% von den Rückmeldungen, die Sie erhalten haben, dass da der Weiterbetrieb gefährdet ist. Wie haben das die Einrichtungen da auch noch weiter ausgeführt, was vor allem aktuell das Belastende auch ist und das konkret auch Gefährdende?
Ja, das sind natürlich vor allem die Preissteigerungen bei Strom. Da gibt es bei 60% der Einrichtungen um das 1,5 bis 2-fache und fast ein Fünftel hat Kostensteigerungen von dem Dreifachen und mehr. Bei Wärme ist es noch dramatischer. 42% sagen, sie haben das Doppelte und höhere Preissteigerungen, 26% sogar das Dreifache und 15% sogar noch mehr. Und da kommen ja weitere Kostensteigerungen dazu. Vielerorts steigen die Mieten, die Lebensmittelpreise in den Einrichtungen, die Mahlzeiten anbieten, sind extrem gestiegen. Die Benzinkosten bei ambulanten Diensten, das sind alles zusätzliche Preissteigerungen. Und gerade soziale Einrichtungen können diese Kostensteigerungen nicht einfach an Betroffene weitergeben. Schauen Sie sich das an, Pflegebedürftige, die Tafeln, das kann man nicht einfach umlegen. Und in der Finanzierung gibt es auch langfristige Verträge, wo nicht unbedingt bei Preissteigerungen direkt eine Erhöhung daraus folgt. Das heißt, in einer sehr schwierigen Situation, in der diese Dienste immer schon waren, kommen jetzt noch große Schwierigkeiten dazu. Da brauchen wir dringend zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen.
Bevor wir auf diese zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen blicken, die es aus Ihrer Sicht braucht und die Sie da fordern, vielleicht nochmal der Blick auf die Arbeit auch der sozialen Einrichtungen, die jetzt einerseits damit zu kämpfen haben, dass Energiekosten steigen und dass sie kaum wissen, woher sie das Geld nehmen sollen, um da die Strom- und Heizrechnungen zu zahlen. Und auf der anderen Seite führt ja auch diese Preissteigerungen und die Energiekrise dazu, dass auch Menschen bedürftiger werden und mehr angewiesen sind auch auf Unterstützung und auf die Arbeit von sozialen Einrichtungen, wenn es zum Beispiel da auch um die Tafeln geht. Wie sieht denn das da vielleicht aus? Was gab es da auch für Rückmeldung, wenn es darum geht, wie auch das gerade noch überhaupt auffangbar ist von sozialen Einrichtungen, was das Bedürfnis aktuell ist, also an Menschen, die eben Unterstützung im Sinne von Lebensmitteln brauchen oder aber auch anderweitig Unterstützung suchen bei sozialen Einrichtungen in dieser Krisensituation?
Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, denn diese Doppelbelastung führt dazu, dass sich viele soziale Einrichtungen in einem Zangengriff befinden zwischen steigenden Bedarfen der Betroffenen auf der einen Seite, aber sich deutlich verringenden finanziellen Möglichkeiten. Wenn Sie an die Tafeln denken, bundesweit sind inzwischen etwa 2 Millionen Menschen regelmäßig bei den Tafeln und nehmen die Leistungen in Anspruch. Gleichzeitig sind es private Spenden, die insgesamt häufig abnehmen. Es sind große Kostensteigerungen, die auf solche Organisationen zukommen. Und das bedeutet mehr Bedarf, geringere finanzielle Möglichkeiten. Das zeigt, da muss der Staat mit einem Hilfsfonds für soziale Dienste und Einrichtungen unterstützen. Denn hier geht es auch wesentlich um staatliche Aufgaben, die häufig von privaten und Freigemeinnützigen übernommen werden können. Aber da braucht es auch Hilfe für die Helfer, damit die das entsprechend leisten können.
Mehr Geld, um ja in dieser aktuellen Krisensituation zu unterstützen, wurde ja nun beschlossen im Bundestag. Vor ein paar Tagen, da wurde der 200 Milliarden Euro sogenannte Abwehrschirm beschlossen und auch darin enthalten ist ja zum Beispiel eine Gaspreisbremse, aber auch Einmalzahlungen. Nun die Frage, inwiefern sind da denn soziale Einrichtungen überhaupt auch schon mitgedacht und können davon ausgehen, dass sie auch von diesem Abwehrschirm auch Unterstützungszahlungen bekommen oder sind die bisher vergessen worden?
Da ist vieles einfach noch unsicher. Die Gaspreiskommission, die vor einigen Tagen ihren Bericht vorgelegt hat, die hat einen Hilfsfonds für solche Einrichtungen und Dienste vorgesehen und vorgeschlagen. Wie der aber ausgestaltet ist, in welchem Umfang und was genau die Bezugsbedingungen sind, da sind wir noch im Unklaren. Und diese Unklarheit, die ist eine große Schwierigkeit für diese sozialen Dienste und Einrichtungen, denn viele haben deutlich gemacht, mit den Kostensteigerungen können wir vielleicht noch 3 Monate, vielleicht noch 6 Monate weiterarbeiten, aber viel länger geht das nicht. Und für die betroffenen Menschen ist diese Unklarheit natürlich auch fatal. Wenn man davon ausgeht, dass die genauen Modalitäten der Strompreisbremse, ab wann greift sie, noch nicht klar sind, für den Strom gilt Ähnliches. Aber gleichzeitig auch die Grundsicherungsberechtigten, die ihren Strom ja selbst zahlen müssen, keine zusätzlichen Hilfen aktuell in Sicht haben, um weiter steigende Rechnungen bezahlen zu können, dann sehen wir, dass Politik einfach ganz schnell für Planungssicherheit auf allen Seiten bei Einrichtungen und bei Betroffenen sorgen muss.
Und wenn Sie davon sprechen, dass die sozialen Einrichtungen, die Ihnen da Rückmeldung gegeben haben, über sozusagen ihre aktuelle Situation rückgemeldet haben, 3 bis 6 Monate kommt man vielleicht hin, aber dann wird es mehr als schwierig, weiter zu bestehen in diesen Zeiten von Preissteigerungen. Was wären denn da so Szenarien, die man da auch mal konkret zeichnen müsste, um zu zeigen, wie prekär die Situation ist? Also vor ja, welchen Entscheidungen stehen dann soziale Einrichtungen und vor allem in welchem ja auch Bereichen konkret sehen Sie da den stärksten Bedarf oder so die stärkste Gefahr, dass da auch Unterstützung komplett wegbrechen könnte?
Das geht quer durch alle Bereiche der sozialen Infrastruktur und da kann im Extremfall die Gefahr von Insolvenzen und von Schließungen von Einrichtungen nicht geleugnet werden. Es wird schon vorher so sein, wenn es immer knapper wird, dass einzelne Arbeitsbereiche von Einrichtungen und Diensten dann geschlossen werden müssen. Und das wäre natürlich vor allem aus dem Grund fatal, weil, wie ich anfangs schon gesagt habe, da besonders die gemeinnützigen Dienste und Einrichtungen gefährdet sind. Und wenn wir eine Lehre aus der Pandemie gezogen haben, dann, dass besonders die gemeinnützigen sozialen Einrichtungen und Dienste, wo ja auch viel an ehrenamtlichem Engagement sich sammelt, dass die besonders nötig und besonders hilfreich dann sind in Krisensituationen. Und wenn gerade diese Strukturen vom Markt verschwinden würden, dann wäre das fatal.
Um auch ja Forderungen wie Ihre noch lauter und stärker zu machen, ist der Paritätische Gesamtverband auch an einem Bündnis beteiligt, das sich da vor kurzem gegründet hat unter dem Titel Solidarischer Herbst. Und an dem Bündnis auch beteiligt sind Gewerkschaften, auch Umweltverbände und auch Initiativen. Und das Bündnis hatte für vergangenen Samstag zu bundesweiten Protesten in 6 Städten aufgerufen, an denen sich laut Veranstaltenden 24.000 Menschen etwa beteiligt haben sollen. Und auch der Paritätische war dabei. Welche ja, Hoffnung legen Sie vielleicht auch in dieses Bündnis und in die Sozialproteste?
Da legen wir große Hoffnungen rein und es war aus unserer Sicht ein ganz wichtiges und überfälliges Zeichen dafür, dass wir die sozialen Herausforderungen gemeinsam und solidarisch gestalten müssen. Und ein Aspekt ist bei diesem Bündnis aus unserer Sicht besonders wichtig. Wir haben die Klimakrise mit den sehr großen Herausforderungen im Hintergrund. Die droht ein wenig in Vergessenheit zu geraten vor den vielen Krisen, die parallel stattfinden im Zusammenhang mit der Inflation. Aber es ist eine ganz existenzielle Herausforderung. Und deshalb finden wir es ein sehr positives und ermutigendes Zeichen mit diesen Demonstrationen, dass soziale Organisationen, die Volkssolidarität, der paritätische Gewerkschaften wie Verdi zusammen mit Greenpeace, dem BUND und Fridays for Future auf die Straße gegangen sind. Das zeigt, der Wandel muss ökosozial sein und wir können nicht das eine zulasten des anderen vernachlässigen.
Bei einem so großen, breit aufgestellten Bündnis hätte man erwartet, dass vielleicht auch mehr Menschen bundesweit auf die Straße gehen. Ich habe vor allem gelesen, dass bei 24.000 Menschen es doch ja nicht die erhoffte Zahl geworden ist, die eigentlich so ein großes, breites Bündnis mobilisieren möchte. Und wenn man sich auch anschaut, wer da am Montag oder wie viele Menschen montags auf die Straße gehen gegen die Krise und gegen die Energiepolitik der Bundesregierung. Und das sind ja Proteste, die ja viel in ostdeutschen Bundesländern stattfinden, aber auch sehr viel durch die AfD und aber auch Querdenken und die extreme Rechte auch mitgestützt und zum Teil mobilisiert und organisiert werden. Aber da sind die Zahlen auch wesentlich höher. Was meinen Sie, wie stark da auch schon ja so eine Art Spaltung in der Gesellschaft vonstatten gegangen ist, mit wem man oder durch wen man sich mobilisieren lässt und für was man auf die Straße geht? Montags geht es ja da aktuell nicht nur gegen die Energiepolitik der Bundesregierung, sondern da wird sich auch viel mit Russland solidarisiert und da geht es vor allem auch um Proteste gegen den sogenannten Westen.
Also erstmal finden wir die Teilnehmerzahlen gar nicht so schlecht. Im Vorfeld war von Veranstalterseite von 20.000 kalkuliert worden. Das waren jetzt nach unserer Rechnung mehr. Und bei einem solchen neuen Bündnis, was viele Forderungen hat, die in der Kombination jetzt auch nicht so etabliert waren, wo man lange nicht zusammen auf die Straße gegangen ist, da finde ich, ist das ja ein Erfolg. Aber in der Tat nur ein erster Schritt und auch meine Fantasie reicht dafür aus, dass da in den kommenden Wochen und Monaten mit diesem einmal installierten breiten Bündnis dann auch mehr Menschen dann auf die Straße gebracht werden. Und natürlich ist es schwieriger, mit sehr konstruktiven, konkreten Forderungen zu mobilisieren, als wenn man abstrakt zu Protesten aufruft und Ressentiments mobilisiert. Aber die Herausforderungen nehmen wir an. Wir finden es uns sehr gut gelungen, dafür zu sorgen, dass keine Vereinnahmung von in irgendeiner Weise rechten, nationalistischen oder anderen Organisationen aus diesem Feld in den Demonstrationen gab. Und das ermutigt uns, noch mehr Engagement dann jetzt reinzusetzen und weiter für den solidarischen Herbst zu kämpfen.